Eine eindrucksvolle Art, Jesus zu beschreiben, finden wir im Kolosserbrief. Im ersten Kapitel ist also eine wunderbare Darstellung von Jesus in seiner Göttlichkeit, dass er wirklich ganz Gott ist. Und ich möchte heute mit euch Kolosser 1, die Verse 12 bis 20 betrachten. Und wir können es ja mal lesen, Seite 335, Kolosser 1. Und Dank sagt dem Vater, der uns tüchtig gemacht hat zu dem Erbteil der Heiligen im Licht, welcher uns errettet hat von der Obrigkeit der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, an welchen wir haben die Erlösung durch sein Blut, nämlich der Vergebung der Sünden. Welcher ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor allen Kreaturen. Denn durch ihn ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, beide, die Throne und Herrschaften und Fürstentümer und Obrigkeiten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allen und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde, welcher ist der Anfang und der Erstgeborene von den Toten, auf dass er in allen Dingen den Vorrang habe. Denn es ist das Wohlgefallen gewesen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte und alles durch ihn versöhnt würde zu ihm selbst, es sei auf Erden oder im Himmel, damit dass er Frieden machte durch das Blut an seinem Kreuz, durch sich selbst. Soweit der Text. Also als Christen, als Gläubige sind wir Erben. Wir sind Erben. Wir sind Heilige im Licht. Und wie es hier schreibt, versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Ich bin über dieses Wort versetzt gestolpert. Es hat mich erinnert an meine Schulzeit. Da hatte ich also einen Mitschüler, der war so eine Sportskanone, aber es hat ihn halt vor allem der Sport interessiert und das andere nicht so arg. Und es war immer so ein Zittern, dann mit den Zeugnissen wird er versetzt, weil die Eltern mussten immer kommen in die Schule, weil man hat ja versucht, ihm zu helfen. Also ich erinnere mich, dass das immer eine große Geschichte war. Wird man versetzt? Kommt man jetzt in diese neue Klasse? Und wie schön war das dann, er hat es wieder geschafft. Weil es wäre ja so schade gewesen, wenn ich auf den verzichten hätte müssen. Er wurde versetzt. Versetzt, trotzdem, ja, manche Leistung nicht so war oder mäßig war. Also, er durfte nach den Ferien wieder mit in die neue Klasse gehen. Und so werden einfach Schüler versetzt, ja, weil sie genügend Leistung gezeigt haben oder ja, manche auch, weil sie die Nachprüfung bestanden haben. Auf jeden Fall müssen sie nicht sitzen bleiben. Das war so die Sitzenbleiber, die sitzen geblieben sind, sondern sie werden versetzt. Also hier der Begriff: Paulus freut sich mit der Gemeinde in Kolossä darüber, dass Gott sie versetzt hat. Da heißt es hier: Dank dem Vater, der uns gerettet hat und versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Versetzt. Also wie in der Schule, also der sitzen geblieben ist, der ist halt dann nicht weitergekommen. Der hat diese Stufe nicht gemacht. Der ist sitzen geblieben. Und dieses Versetzen, das ist ja jetzt keine Kleinigkeit. Das ist etwas Wichtiges, das wir hier sehen. Dieser Begriff, der redet von etwas Dramatischem. Wer versetzt ist, der ist nicht mehr da, wo er vorher war. Der ist versetzt. Die Bibel, 2. Korinther 5,17, redet davon, dass wir eine neue Kreatur, nicht mehr die alte Kreatur, nicht mehr das alte Leben, nicht mehr durch Verdammnis durch die Sünde, sondern eine neue Kreatur, Erben, Heilige, das ist was völlig anderes. Und deshalb ist dieser Begriff wichtig, dass wir wirklich, das dürfen wir auch spüren, wir sind versetzt. Es ist alles anders. Vorher das Leben in Sünde, jetzt das Leben mit dem Heiligen Geist. Vorher die Verdammnis, jetzt Vergebung. Vorher Sorge vor der Hölle, jetzt Heilsgewissheit, die uns niemand mehr rauben kann. Vorher Hölle, jetzt Paradies. Also das ist ein dramatischer Unterschied. Und deshalb hat mir das mit dem Halleluja so gut gefallen in deinem Gebet. Das muss ich gar nicht fremd anfühlen. Wir haben eine andere Familie, eine andere Anbindung, die geprägt sein muss und darf von der Dankbarkeit für das, was wir geschenkt bekommen haben. Und diese Dankbarkeit, die darf auch raus, die darf sich ausdrücken. Das ist auch etwas, was uns ja in unserem Leben durch die Schwierigkeiten helfen darf. Dass wir wissen, wir haben einen Vater im Himmel, wir haben Heilsgewissheit, etwas Wunderbares. Und natürlich sind wir nicht versetzt worden, weil wir jetzt eine Prüfung geschrieben haben oder besondere Leistungen. Nicht, weil wir auf dem letzten Drücker gerade nochmal so einen Vierer geschrieben haben, sondern, hier heißt es, Gott hat euch tüchtig gemacht und euch versetzt. Also wir haben uns nicht selber versetzt. Es ist nicht auf unserem Mist gewachsen, es ist nicht unsere Leistung, die da ist, sondern er hat uns versetzt, und zwar aus der Macht der Dunkelheit. Also ein Mensch, der mit seiner Sünde leben muss und keine Vergebung hat, da ist finster, in dem Leben ist finster. Weil selber kriegt man das nicht weg. Das geht nicht. Wir sind allzumal Sünder und der Mangel der Ehre vor Gott, das geht nicht. Es geht nur, wenn Gott selber vergibt und uns versetzt in die Herrlichkeit des Lichts, nämlich der Herrschaft seines Sohnes, Jesus Christus. Also alle, die den Herrn Jesus Christus annehmen und ihn als ihren Lebensführer, als ihren rechtmäßigen Herrn, denke ich immer, der Herr ist mein Hirte. Ich höre es noch heute, unseren Herrn. So werden wir Bürger seines Reiches. Also das ist auch dieses Versetzt. Das ist so ähnlich wie eine andere Staatsbürgerschaft. Du gehörst nicht mehr zu den Verlorenen. Du gehörst zu den Geretteten. Und da gibt es neue Regeln, neue Aufgaben, neue Verheißungen, ein neuer Herr. Gott hat euch tüchtig gemacht. Und das ist natürlich auch wichtig, weil wir als Menschen dazu neigen, stolz auf das zu sein, was wir tun können, was wir erreicht haben, was wir, ja, und dieser Stolz, der steht uns im Weg. Stolz ist ganz schlecht. Das Wort der Bibel heißt Demut. Im Jakobusbrief könnt ihr das nachlesen. Es ist halt so, Gott möchte uns diese Demut lehren. Wir sollen das lernen. Und deshalb schickt er uns viele Prüfungen. Vielleicht sagt ihr in eurem Leben, warum muss das sein? Warum gerade bei mir war? Ja, es sind auch Dinge, wo Gott uns erzieht. Er will einfach, ja, in Gott sind die, also Gott ist in den Schwachen mächtig. Wenn du zu stolz bist, dann bist du nicht schwach genug. Und je schwächer du bist, umso mächtiger kann Gott in dir sein. Und so will er es eben. Gott hat euch tüchtig gemacht. Das Wort tüchtig, finde ich, das passt hier nicht so richtig, weil was ist ein Tüchtiger? Das sagt man, einer, der richtig Gas gibt oder so, das ist ein Tüchtiger. Also, wenn du dich genügend bemühst, dann wirst du das schon schaffen. Und es liegt auch so im Menschen, die wollen gern tüchtig sein, selber machen, selber lösen, selber gut sein. Wie viele Menschen kenne ich, ohne dass sie die Heilsgewissheit haben, die denken, sie werden schon schaffen, weil sie gute Menschen sind. Ja, sie sind sehr tüchtig. Das ist halt einfach nur sehr schwierig, weil es bei Gott auf das Gegenteil ankommt. Er will die Zerbrochenen. Er will sehen, dass du begreifst, dass du selber nicht schaffst. Das will er in dir sehen. Und das, was dann daraus wächst und entsteht, entsteht aus Dankbarkeit und nicht aus Tüchtigkeit und Stolz aus dir selber. Also bei diesem tüchtig gemacht geht es um etwas Passives, wofür man selber gar nichts kann. Also je länger ich Christ bin, umso mehr erkenne ich, wie unfähig ich bin. Und das ist sehr wichtig, das ist sehr heilsam, dass wir die Sache so angehen, weil Gott rettet dich, nicht du dich selber, Gott rettet dich. Gott hat uns tüchtig gemacht. Also kürzlich war ich am Bodensee und da gibt es ja diese wunderbaren Yachthafen und diese weißen, schönen Schiffe. Und also da waren sie gerade zu Gange und haben da das Boot tüchtig gemacht. Also ja, die Segel geprüft und die Leinen los und ja, tüchtig gemacht. Seetüchtig gemacht, damit sie lossegeln können. Und so ist es eben, wir selber können es nicht, sondern durch Gottes Gnade und Vergebung macht er uns tüchtig, sodass ja, unser Glaubensleben mit diesem Vorbild ja, gehen kann und wir durch die Stürme des Lebens kommen können. Es ist eben nicht unsere Arbeit, sondern es ist seine Gnade. Er schenkt die Erlösung. Vers 14, also Christus, an welchem wir haben die Erlösung, also an welchem, nämlich an Christus, wir haben die Erlösung durch sein Blut, nämlich die Vergebung der Sünden. Das ist das, was man im Alten Testament, das ist das, was die orthodoxen Juden bis heute noch nicht richtig glauben wollen. Der Mensch kann sich nicht selber erlösen. Und weil er hunderte von Geboten und Gesetzen und irgendwas hält, der Mensch kann sich nicht selber erlösen. Das geht nicht. Das ist dieses Wort vom Allzumal Sünder, das heißt, wenn auch nur eine Sünde in dein Leben kommt, kannst du diese Sünde nicht wegbekommen. Das geht nur durch die Vergebung, durch das Auslöschen, ja, durch das Blut Jesu. Also durch die Tat von Jesus am Kreuz wird die Vergebung geschenkt. Also kein Fleiß, keine Prüfung, keine Leistung, keine Intelligenz, kein tolles Können, sondern Gott schenkt umsonst. Er versetzt uns. Der Begriff, der da dahinter steckt, könnte man auch sagen, wir sind umgesiedelt worden. Ich habe da so eine Geschichte gelesen, dass irgendwie eine ganze Stadt in China musste umziehen, weil da ein Staudamm gebaut wurde und die konnten da nicht bleiben. Also die sind dann zwangsumgesiedelt worden. Und da klingt das Wort jetzt irgendwie nicht so toll, aber auch hier in unseren Landen vor 300 oder 400 Jahren war das etwas, was gemacht wurde, dass Leute umgesiedelt wurden an fruchtbarere Böden, dass sie überleben konnten. Weg von einem Gebiet, wo es Hungersnot gab, hin zu einer Gegend, ja, wo ein Fluss war, wo Wasser war, wo man leben konnte. Und so hat Gott uns umgesiedelt. Er hat uns von der Verdammnis, von der Herrschaft des Todes ja, in den Lebensbereich seines Sohnes Jesus Christus versetzt. Er hat uns da in ein Land versetzt, wo es wirkliche Freiheit gibt, Freiheit von der eigenen Sünde, wo es Leben gibt, Leben, das in die Ewigkeit reicht, ja, wo man Frieden mit Gott finden kann. Erlösung, Vergebung. Und deshalb, wie schön, dass Gott uns versetzt hat in das Leben seines Sohnes Jesus Christus. Und das ist natürlich auch der Grund, weshalb es so wichtig ist, dass wir diesen Jesus richtig verstehen. Diese Tat richtig verstehen. Weil Menschen, die das nicht richtig verstehen, und es gibt ganze Religionen, die Jesus nicht in dieser Vollmacht sehen, sondern die ihn einfach als Propheten sehen. Ja, der hat gute Dinge gesagt, aber das ist nicht richtig. Das ist nicht alles. Er ist wirklich der Sohn Gottes in Vollmacht. Und deshalb ist es wichtig zu fragen, ja, wer ist dieser Jesus? Wer ist dieser neue Herr? Ich selber bin da jetzt auch nicht so bewandert, aber also mein Schwiegervater ist ein totaler Fußballfreund oder Fußball. Und da höre ich dann immer, wenn ein Verein schlecht spielt, dann ist ja meistens der Trainer dann dran und dann wird der Trainer ausgetauscht und dann, ja, wer wird es jetzt? Wer ist der neue Trainer? Wofür steht er? Wie lässt er spielen? Und so war das jetzt auch für diese Christen in Kolossee wichtig. Ja, was ist denn jetzt dieser Jesus Christus, dieser neue Herr? Wofür steht der? Dazu muss man wissen, die waren ja noch nicht so lange Christen. Die Gemeinde wurde gerade gegründet und für sie war dieser Jesus etwas Neues, den sie noch nicht so lange kannten und von dem sie auch nicht genau wussten, was erwartet er alles? Wie wird es denn sein, wenn wir nach seiner Lehre leben? Vielleicht ist für einige von uns heute Morgen Jesus auch noch nicht so ganz, ja, bekannt, aber die meisten heute Morgen werden wahrscheinlich sagen, ja, also den kenne ich doch schon lange. Also, ja, den kenne ich doch ganz gut. Wer ist denn dieser Jesus, dieser Herr, in dessen Herrschaftsbereich Gott uns hineinversetzt hat? Wir kennen ihn nie gut genug. Wir können immer wieder von seinen Beispielen lernen. Das hört nie auf. Es begleitet uns, bis wir dieses Leben verlassen, dass wir diesem Herrn Jesus Christus nachfolgen dürfen, von ihm lernen dürfen. Und Jesus, so sagt der Paulus, ist das Ebenbild Gottes. Also Vers 15, welcher ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor allen Kreaturen. Ich meine, das war ja schon immer das Thema, dass ja Gott, das ist so Geist, ist so wenig greifbar. Und hier wird uns gesagt, in Jesus sehen wir das Ebenbild dieses unsichtbaren Gottes. Ebenbild. Dazu muss man wissen, dass also in der Antike war es so, da war dieser Gedanke, wenn man also vor einer Statue stand, dass dann auch der irgendwie in dieser Statue, dass er sozusagen gegenwärtig ist. Das war so dieses Denken damals. Habe ich mich daran erinnert. Meine Mutter ist ja jetzt im Pflegeheim. Und da hat man ihr zur Beschäftigung so eine Stoffkatze gegeben. Und jetzt spricht sie die ganze Zeit, schimpft auch mit dieser Stoffkatze. Es ist nur eine Stoffkatze, aber für sie ist es in Erinnerung ein Ebenbild, erinnert sich daran. So war es eben damals, ein Römer, ein Grieche, wenn er eben vor der Kaiserstatue stand, dann war klar in seinem Denken, jetzt ist der Kaiser gegenwärtig. Und dieses Denken wird hier aufgegriffen mit dem Ebenbild. Also Christus ist nicht nur ein besonderer Mensch, sondern wer Christus anschaut, der begegnet Gott selbst. Das sagt Paulus hier. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. In Christus ist Gott gegenwärtig. Das heißt, in seinem Reden, seinem Handeln können wir Gott erkennen. Denn dieser Jesus ist das Ebenbild, der Ausdruck der Liebe Gottes. Das heißt, Christus, Gott selbst. Wir begegnen dem lebendigen Gott persönlich. Also das vermittelt den Gedanken, dass Jesus uns ermöglicht, ja, dass wir auch Gott erkennen. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ich finde es eine schöne Sache, dass Gott es so eingerichtet hat, ja, dass wir durch Jesus auch diese Liebe, diese Güte, diese Gnade, dieses Wesen erkennen können. Viele Zeiten in der Geschichte war es so, ist auch heute manchmal so, dass Gott eben als so ein zorniger, strafender Gott beschrieben wird. Wenn aber Paulus uns hier sagt, dass wenn wir Jesus anschauen, dass wir das Ebenbild Gottes sehen, da kennen wir schon, dass es nicht sein kann. Das würde dem widersprechen. Das kann nicht sein. Also, wer Jesus gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Zum Beispiel in Johannes 14,9 heißt es, in dem Gespräch, wo Jesus sich mit dem Philippus unterhält, Jesus spricht zu ihm, Vers 9, solange bin ich bei euch und du kennst mich nicht. Philippus, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du denn, zeig uns den Vater? Wer mich sieht, der sieht den Vater. Das finde ich sehr schön. Ich finde es sehr schön, weil es auch dieses Gottesbild klarer macht. Also ein Jesus, der so sehr die Welt liebt, das, was er alles auf sich genommen hat, so sehr liebt Gott dich. Die sind eins. Wer den einen sieht, sieht den anderen. Und das finde ich ein ganz, das sind nicht unterschiedliche Dinge. Der liebe Jesus und der strafende Gott, das geht auseinander, so ist es nicht. Sondern das ist Paulus wichtig, dass wir hier sehen, wie transparent durch Jesus hindurch können wir Gott erkennen. Und dann heißt es hier im Vers 16 und 17, dass dieser Christus die Welt umspannt, die Welt zusammenhält, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, alles kommt von Christus her, geht auf Christus zu, ist von ihm umschlossen. Also Vers 16 und 17. Denn durch ihn ist alles geschaffen. Was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare, das Unsichtbare, beide, die Throne und Herrschaften und Fürstentümer und Obrigkeiten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen und er ist vor allen und es besteht alles in ihm. Halleluja! Das war Paulus jetzt sehr wichtig, dass er den Kolossern das sagt. Dass sie jetzt nicht sagen, ja, da war so ein Mensch und der hat kluge Dinge gesagt, sondern auch wir, dass wir nicht sagen, also Gott ist da und naja, Jesus, der dieser Mensch war, sondern hier wird diese Mächtigkeit, also bevor alles war, war Jesus, Jesus war aktiv in der Schöpfung, Jesus ist der Richter, der wiederkommen wird, Vergangenheit, Gegenwart, aber auf der Welt, Zukunft, also es ist und er ist vor allen und es besteht alles in ihm. Also das heißt, Jesus ist der Herr der Schöpfung, des Universums, des Kosmos. Also, dass alles nicht nur in ihm, sondern durch ihn und für ihn geschaffen ist. Es geht darum, ja, dass er der Baumeister war. Also, ich freue mich, dass es heute in unserer Zeit nicht mehr so dramatisch ist, aber in der damaligen Zeit war es ja, unglaublich schwierig, dieser Mensch, der gelebt hat, ihn als Gottes Sohn in seiner Macht anzuerkennen. Und deshalb sehen wir hier, wie kräftig Paulus das ausdrückt. Auch, dass er das Haupt des Leibes ist. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde, Vers 18. Also der ganzen Welt und der Gemeinde. Das ist deshalb wichtig, weil also in der Antike, also auch die Kolosser, da war das so, dass da gab es viele so falsche Propheten, die aufgetreten sind und die den Leuten Angst gemacht haben, denen erzählt haben, dass die Welt demnächst auseinanderbricht und aus den Fugen gerät, dass diese griechische Lehre, die hat dann gesagt, dass die Weltelemente, die werden jetzt die Welt auseinanderbrechen lassen. Und es waren da Menschen aufgetreten, auch in der Gemeinde in Kolosse, die haben gesagt, also ihr müsst euch diesen Weltelementen beugen, sonst wird es für euch ganz böse enden. Das ist wie heute. Das ist wie heute, wo viele Dinge, viele Strömungen, viele Dinge entstehen, die den Menschen alles Mögliche erklären. Also für mich ganz verwunderlich, wenn man durch die Städte läuft, im Blumenladen stehen diese Buddhas und was heute alles so für Dinge da sind, viele Irrlehren, die es da gibt. Also für mich wäre das so, wie wenn jemand sagen würde, also ihr müsst dringend das Horoskop lesen und dann das tun, was da drin steht, sonst endet es ganz böse mit euch. Ist es gar kein Witz, es gibt echt Leute, die machen das auch, also, und die glauben das auch. Also das ist sehr schwierig und deshalb betont der Paulus, die Welt ist nicht irgendwelchen Weltelementen unterworfen, sondern Christus ist das Haupt der Welt, ist der Herr des Universums. Das heißt, wenn wir einen Weg für unser Leben suchen, wenn wir einen Weg für die Welt suchen, dann finden wir den nicht bei allen möglichen Philosophen und Strömungen und klugen Leuten, sondern wir finden es bei dem Herrn der Welt, dem Herrn des Universums. Da gibt es nichts, weder Person noch Dinge, die jetzt da außerhalb stehen. Also egal, was es gibt, zu allem und zu jedem steht Christus in einer Beziehung. Er ist der Herr. Er ist der Herr. Der Herr, mein Hirte, heißt es im Psalm 23. Er ist der Herr. Und wenn er der Herr ist, ja, dann sollten wir uns vor ihm führen lassen. Dann sollten wir hinter ihm hergehen, in seine Fußstapfen treten. Er ist der Herr, der wirkliche Herr. Nicht die, was weiß ich, egal, ob es jetzt Biden, Putin, Erdogan, egal, wie die alle, egal. Sie können tun, machen, was sie wollen. Der Herr des Universums ist Jesus. Deshalb ist er unsere höchste Autorität. Ja, wir leben in einer Gesellschaft und müssen den Gesetzen gehorchen. Wenn da 50 steht, dann fahren wir 50 und nicht 80. Das ist alles in Ordnung, das tun wir. Aber der Herr, der über allem steht, ist Jesus Christus. Durch Christus ist diese Welt erschaffen und er ist der Schöpfer und Erhalter dieser Welt. Und Christen, die sich von ihm prägen lassen, die sollen ihn als Herrn annehmen und sollen lernen von ihm, wie Leben geht. Das und so ist Christus. Wir lesen da im Vers 18, das Ziel soll sein, damit er in allen den Vorrang hat. Damit er in allem den Vorrang hat. Das ist ein hoher Anspruch. Sein Vorbild, sein Leben, seine Worte, in allem unserem Leben den Vorrang hat. Also allein wenn wir von heute Morgen die Frage mitnehmen, wo hat er in meinem Leben noch nicht den Vorrang? Hat er in meinem Leben in allem den Vorrang? In Christus begegnet uns Gott. Vers 19 und 20. Denn es ist das Wohlgefallen gewesen, dass in ihm, Christus, alle Fülle wohnen sollte und alles durch ihn versöhnet würde zu ihm selbst, es sei auf Erden oder im Himmel, damit dass er Frieden mache durch das Blut an seinem Kreuz durch sich selbst. Ich erinnere mich, ich habe drei Geschwister und eine Sternstunde war so eine Holzkiste. Das war von irgendwelchen Flohmärkten oder irgendwie haben meine Eltern alles möglich von Lego gesammelt. Ich weiß nicht wie viel, also das war eine mächtige Kiste. Da sind wir um diese Kiste rumgesessen und haben dann Fantasiehäuser gebaut. Und da ist natürlich auch vorgekommen, meistens aus Versehen, dass man halt dann aufs gegnerische Haus gestolpert ist und dann ist das Dach weggeflogen und zusammengebröselt. Und dann meine Schwester oder wer auch immer oder auch ich zu den Eltern gelaufen ist. Ah, kannst du es wieder heile machen? Kannst du es wieder heile machen? Ja, wenn es in unserem Leben das Dach wegfliegt, also der, der es bei uns heile machen kann, ist Christus. Also auch wenn jetzt Vater und Mutter das nicht lustig fanden, dass man so das gegnerische Haus torpediert hat, ja, haben sie geholfen. Und so ist es auch mit Jesus. Er springt in die Bresche. Ja, er geht dazwischen. Er hilft. Und ja, wir können erkennen, dass Gott uns so liebt, dass dieser Gott diese Vergebung durch Jesus Christus für uns bereithält. Ja, und Gott hat beschlossen, dass er eben mit ganzer Fülle seiner Kraft und seiner Liebe in Christus in unser Leben kommen will. Das ist halt. Gott freut sich doch nicht am Ende, dass er sagt, so jetzt kommt das Gericht, jetzt machen wir Abrechnung, oder? Buch des Lebens und jetzt gibt es Abrechnung. So ist Gott nicht. Was war Christus das Wichtigste? Es war das Wichtigste, dass die Menschen die frohe Botschaft erfahren, dass es Vergebung gibt. Und deshalb hat er seinen Jüngern den Missionsbefehl gegeben. Geht hinaus, erzählt es in alle Welt. Und so ist es. Gott will doch so viele wie möglich die Vergebung schenken, Versöhnung. Wir müssen halt erkennen, das, was trennt, ist die Sünde. Die Sünde trennt. Es ist ein liebender Gott, aber ganz klar, wir können nicht ins Paradies mit der Sünde. Das geht nicht. Sünde trennt. Das Problem der Sünde muss gelöst werden und die einzige Lösung ist das Blut, das Jesus am Kreuz vergossen hat. Gott macht Heil in und durch Jesus Christus. Es gibt von Paulus das Wort im 2. Korinther 5, die Verse 19 bis 21. Denn Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi statt. Denn Gott vermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Das ist die frohe Botschaft. Es gibt Versöhnung. Es gibt Vergebung. Weil der, der keine Sünde hatte, das vollkommene Opfer, ist ans Kreuz gegangen für meine und deine Sünden. Und das heißt, Gott hat gehandelt durch Jesus Christus. Christus, ja, wirft sich dazwischen, um uns Menschen vor uns selber zu schützen, vor unserer Fehlerhaftigkeit, vor unserer, vielleicht auch vor unserer Selbstanklage. Das ist mir immer sehr wichtig. Menschen neigen auch dazu, dass sie sich selber fertig machen. Also in meinem Bekanntenkreis gibt es auch jemanden, also da denke ich immer, gibt es denn immer nur Negatives? Also wenn was gesagt wird, immer negativ. Immer negativ. Das bin ich so traurig. Und wenn Menschen ihr Leben so dunkel machen, weil sie immer nur ans Negative denken. Ist irgendwie wie so ein Suchscheinwerfer, der immer sucht, wo ist was Negatives. Und dann wird immer in diesem Negativen, ja, gebadet. Das ist schlecht. Ist für uns ganz wichtig, dass wir einfach wissen, wir sind versöhnt mit Gott. Hier wird von Frieden geredet. Überleg mal, dieser allmächtige Gott, wir haben Frieden mit ihm. Wir sind in seiner Familie. Wir sind seine Kinder. Er liebt uns als seine Kinder. Alles wird versöhnt durch ihn. Alles, alles. Ist egal, welchen Rucksack du mitbringst, es wird versöhnt. Jeder Mensch, der die Botschaft annimmt, jeder, diese Botschaft ist für jeden. So handelt Gott in Christus. Versöhnung für alle, die die Botschaft annehmen. Und er macht es für dich und macht es für mich und für jeden, der die Botschaft annimmt. Ja, viele Menschen, die wollen das nicht so hören, die zucken da zusammen. Ah, das klingt so nach Allversöhnung. Dazu 1. Johannes 2, Abvers 1. Meine Kindlein, solche schreibe ich euch, auf dass ihr nicht sündigt. Und ob jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater Jesus Christus, der gerecht ist. Und derselbige ist die Versöhnung für unsere Sünden. Nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Und an dem merken wir, dass wir ihn kennen, dass wir seine Gebote halten. Wer da sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in solchem ist keine Wahrheit. Wer aber sein Wort hält, in solchem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer da sagt, dass er in ihm bleibe, der soll auch wandeln, gleich wie er gewandelt hat. Also Christus ist die Versöhnung für unsere Sünden, aber es gehört einfach dazu, dass wir ja, seine Botschaft kennen, seine Gebote kennen und auch danach leben. Also wen das nicht interessiert, der kann nicht erwarten, dass er Versöhnung erfährt. Das ist ja auch klar. Also es ist dramatisch, aber ich kenne sogar Menschen, die glauben, dass am Ende alles gut wird. Das ist nur unterschiedliche Wege. Am Ende wird alles gut. Wir haben doch alle den gleichen Gott, oder? Wir haben doch alle den gleichen Gott. Alle möglichen Religionen glauben an den gleichen Gott. Das ist so eine gefährliche Sache. Bis hin zu denen, die glauben, dass man halt dann ein paar Mal lebt und immer mehr, immer besser wird durch seine Wiederleben. Ganz, ganz gefährlich. Also, der seine Gebote hält, der lebt nach seinem Vorbild, der ihm hinterhergeht, in dessen Leben man die Glaubenswerke sieht. Vers 5, wer aber sein Wort hält, in solchem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Also, ja, Versöhnung für alle, die der Botschaft des Kreuzes folgen. Und das ist eine super Nachricht. Es ist eine wunderbare Sache, dass ja, wir sind die Gemeinschaft der Versöhnten, mit Gott versöhnt. Ja, aus Menschen, ja, die sich immer wieder zusprechen können, der lebendige Gott hat sich mit uns versöhnt. Wir haben Frieden. Wir haben die Verheißung der Ewigkeit. Du bist sein Kind bis hin in die Ewigkeit. Heute, morgen, für immer. Und darauf kannst du dich verlassen. Das ist eine Verheißung. Gott hat nie ein Wort gebrochen. Und er hat dir verheißen als sein Kind, dass du in die Ewigkeit gehst. In die Ewigkeit mit ihm. Und so in diesem Sinne, ja, dürfen wir leben, dürfen wir wandern, dürfen wir Segel setzen in unserem Leben hier als Gemeinschaft in dieser Gemeinde. Und so dürfen wir auch hingehen und es anderen Menschen weiter sagen, in die Nachbarschaft, zu den Freunden, zu den Menschen, ja, die Gott uns schickt in Begegnung, egal wo das ist. Gott schickt dir schon welche. Ja, weil wir etwas wissen, was die vielleicht noch nicht wissen. Dass wir ihnen sagen können, dass der lebendige Gott auch sie aufnehmen möchte, versetzen möchte in sein Reich, dass jeder würdig ist, Kind Gottes zu sein, wenn er bereit ist, dass dieser lebendige Gott mit offenen Armen dasteht und dich ans Herz drücken will und sich freut, wenn du auf seinem Weg gehst. Das finde ich so wunderbar, wie die Bibel uns sagt, dass also die Engel feiern ein Fest im Himmel, wenn wieder einer ja, der frohen Botschaft folgt, freuen sich. lass dich versöhnen mit Gott. Hingehen, dass Leute diese Gnadenbotschaft hören. Und das erleben, was Paulus im Römer 2, Vers 4 sagt. Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmütigkeit? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Hier kommt das Wort, das ich vorhin erwähnt habe. Das ist der Weg des zerbrochenen Buße, der Erkenntnis, dass man das nicht schafft ohne Gottes Vergebung. Verachtest du den Reichtum seiner Güte, weil du nicht bereit bist, diese Botschaft anzunehmen, auf die Knie zu gehen, deine Zerbrochenheit zuzugeben? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Umkehr führt? Nicht Angst. Also, das ist was ganz Schlimmes, wenn Menschen sagen, ja, in die Hölle will ich nicht, ich habe Angst davor, dann probiere ich doch mal. Das ist kein guter Weg. Das, was uns leiten soll, ist nicht Angst. Das, wie heißt es im Philipperbrief? Freut euch in dem Herrn. Gottes Güte soll uns leiten. Wir sollen Schritte gehen aus Dankbarkeit für Gottes Güte, was er für uns getan hat. Schritte auf andere zu, die Botschaft weitererzählen. Versöhnt, wir sind alle versöhnt und diese Versöhnung dürfen wir weitertragen. Und es ist eine wunderbare Botschaft. Amen. Und wir beten noch. Ja, Vater, wir danken dir für dieses kräftige, lebendige Wort auch heute Morgen, dass du zu uns sprichst von der Versöhnung mit dir, dass wir versetzt sind in das Reich deines lieben Sohnes. Ja, Vater, vergib uns, wenn wir manchmal ja, durch den Nebel dieser Welt in unserem Leben das aus dem Auge verlieren, dieses Licht, ja, dass wir ein Leben mit dir haben dürfen. Auch heute schon. Wir danken dir für die Gabe des Geistes. Wir danken dir für dein Wort. Ja, wir danken dir, Jesus, für dein Vorbild. Ja, wir wollen dich mehr erkennen. Wir wollen deinen Fußstapfen treten. Vater, segne du einen jeden, der heute Morgen hier ist. Segne du unsere Gemeinde. Segne du die Christen. Ja, und mach uns zu Zeugen. Mach uns mutig, dass wir diese Botschaft der Versöhnung weitertragen. Durch Jesus. Amen.